Heute Morgen wollen wir die Predigtserie über das geistliche Wachstum beenden. Wir haben sie auch Schlüssel zu geistlichem Wachstum genannt, weil wir glauben, dass es einige sehr spezifische Dinge gibt, die uns Zugang zu den Schätzen Gottes auf dem Pfad unserer christlichen Reife geben. Und zu Beginn dieser Serie haben wir uns über die Tatsache unterhalten, dass es gewissermaßen einen Generalschlüssel gibt für alle Schlösser des Wachstums. Und das ist das Konzept der Verherrlichung Gottes. Wir haben heute Morgen sehr viel, mir ist es richtig aufgefallen, über Verherrlichung Gottes gesungen. Wir haben einen Vers hinter uns, die Verherrlichung Gottes. Wir beten, dass wir Gott verherrlichen wollen. Dieser Generalschlüssel, das Konzept der Verherrlichung Gottes, ist der Generalschlüssel zum Wachstum für unser geistliches Leben. Und dann gibt es eine Reihe spezifischer Schlüssel, bei denen es darum geht, Gott auf sehr praktische Weise zu verherrlichen. Und die haben wir uns auch schon näher angesehen. Und wir haben also erwähnt, dass geistliches Wachstum die bewusste Entscheidung ist, zur Ehre Gottes zu leben. Wenn ihr zur Ehre Gottes lebt, dann wird der Geist Gottes den Prozess eurer geistlichen Reife vorantreiben. Und ihr werdet dem Herrn Jesus damit immer zunehmend ähnlicher werden. Ihr werdet die geistlichen Kinderschuhe hinter euch lassen, sie ausziehen und zur geistlichen Reife gelangen. Ihr wächst in Gnade, ihr werdet hinwachsen zu Christus, wie es in der Schrift heißt. Geistliches Wachstum ist also ein Prozess. Es ist nicht etwas, das innerhalb eines Augenblicks geschieht. Es ist ein Prozess, der euer ganzes Leben andauert. Es ist ein Prozess, der für sein Wachstum, für seine Entwicklung, seine Erfüllung eine Einstellung erfordert, die Gott verherrlicht. Wir müssen uns der Verherrlichung Gottes verschreiben, um zu wachsen. Und das bedeutet nichts anderes, als ein vom Geist erfülltes Leben zu führen, im Geist zu wandeln, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das Wort Christi reichlich in uns wohnen zu lassen oder unseren Leib als Werkzeug der Gerechtigkeit hinzugeben. Das sind alles unterschiedliche Ausdrücke für denselben Sachverhalt. Ihr werdet im Laufe eures Lebens und beim Studium der Schrift feststellen, dass die Bibel einfache, sehr einfache geistliche Prinzipien enthält, die viele Male auf verschiedene Weisen wiederholt werden. Jeder gute Bibellehrer lernt etwas. Es gibt zwei Dinge, die man beim Lehren bedenken muss. Das eine ist Vergesslichkeit. Menschen tendieren dazu, zu vergessen, was sie gehört haben, also müsst ihr ständig wiederholen. Aber die zweite Sache ist Vertrautheit. Ihr dürft die Dinge nicht immer auf dieselbe Weise wiederholen, sonst denkt ihr womöglich, ach, das weiß ich schon alles, ich brauche gar nicht mehr genau zu hinhören. Also muss man die Dinge ständig wiederholen, aber immer auf eine neue und etwas andere Weise, damit ein Hochgefühl und eine Faszination angesichts einer neuen Dimension der Wahrheit aufkommt. Und genau das tut die Bibel. Sie nimmt einige grundlegende geistliche Prinzipien, dass ihr als Christen zum Beispiel wachsen sollt, und wendet sich diesem Konzept von vielen verschiedenen Blickwinkeln zu. Die umfassendste Art von geistlichem Wachstum ist, wie wir in 2. Korinther 3, Vers 18 beschrieben bekommen von Paulus, dass wir von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten Ebene und der nächsten, dem Ebenbild Christi, immer ähnlicher gemacht werden. Wir sollen also zur Ehre Gottes leben. Und wie tun wir das? Und bisher haben wir uns 10 Wege angeschaut, um Gott zu verherrlichen. Ich möchte sie einmal ganz kurz wiederholen. Warum wiederholen wir? Weil wir, was sind? Vergesslich. Erstens, verherrlichen wir Gott, indem wir Jesus als Herrn bekennen. Damit beginnt alles in Philipper 2, Vers 11. Wenn wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Leute, ihr müsst wiedergeboren sein, um zu wachsen. Ihr müsst der Familie beitreten. Ihr müsst unter die Herrschaft Christi kommen, um den Prozess geistlicher Reife einfach zu beginnen. Ohne dem könnt ihr nicht wachsen. Zweitens, geben wir Gott die Ehre, indem wir unser Leben auf diesen Zweck einfach ausrichten. Ihr werdet Gott nie verherrlichen, wenn ihr darauf nicht abzielt. Und ihr müsst euch das irgendwie zum Ziel setzen. Das ist in 1. Korinther 10, 31 wirklich gemeint, wo es heißt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Drittens haben wir gelernt, dass wir Gott verherrlichen, indem wir unsere Sünden bekennen. Wir haben das alttestamentlich betrachtet. Im Josua Kapitel 7 und Vers 19 heißt es, gib dem Herrn, gib Jahwe, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab. Ihr erinnert euch an die Geschichte von Achan. Seht ihr, wir verherrlichen Gott, wenn wir unsere Sündhaftigkeit bekennen und es davon abwenden und dann auch Buße tun. Dadurch schreiten wir auf dem Pfad der geistlichen Reife voran. Ihr könnt nicht reifen, wenn ihr euch nicht mit eurer Sünde auseinandersetzt und sie aus eurem Leben ausmerzt. Viertens haben wir gelernt, dass wir Gott verherrlichen, indem wir ihm vertrauen. Römer 4, Vers 20 lesen wir über Abraham. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wenn ihr Gott glaubt, wenn ihr seiner Leitung folgt, voller Vertrauen in Gott, dann gibt es Gott die Ehre. Weil er damit effektiv sagt, Gott, ich kann dir vertrauen und damit wird er verherrlicht. Fünftens haben wir durch Johannes 15, Vers 8 gelernt, dass wir Gott verherrlichen, indem wir Frucht bringen. Wir verherrlichen Gott, wenn unser Leben produktiv ist, wenn das, was Gott in uns tut, nach außen hin sichtbar wird. Wenn unsere guten Taten sichtbar werden und unseren Vater im Himmel verherrlichen, wie Jesus das ausdrückte. Wir sollten Frucht tragen. Da heißt es, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, sagt Johannes 15, Vers 8. Sechstens haben wir gesagt, dass wir Gott verherrlichen, indem wir ihn preisen. Wir erinnern uns an Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Wenn wir die Attribute, seine Eigenschaften und seine wunderbaren Werke anführen und ihm für beides danken, weil sie in unserem Leben wirken, kommen wir auf dem Pfad des Wachstums voran. Siebtens haben wir gesagt, dass wir wachsen, wenn wir aus Liebe gehorsam sind, wenn wir Gott genug lieben, um das zu tun, was er von uns verlangt. Und dafür haben wir uns Kapitel 21 im Johannesevangelium angesehen, wo Jesus zu Petrus sagt, dass er sterben wird, dass Petrus sein Leben lassen wird. Und er sagt gewissermaßen zu ihm, wenn du mich liebst, Petrus, so wie du das gerade dreimal behauptet hast, wirst du bereit sein zu sterben. Und dann sagt er ihm einfach, folge mir. Folg mir nach. Wenn ihr bereit seid, Jesus zu folgen, selbst wenn ihr dafür sterben müsst, ihm trotzdem zu folgen, einfach weil ihr ihn so sehr liebt, Leute, dann lebt ihr zur Ehre Gottes. Wir haben auch gesagt, achtens, dass wir Gott durch Gebet verherrlichen. Wir verherrlichen Gott durch Gebet. In Johannes 14 heißt es, wenn wir etwas in seinem Namen erbitten, wird er es tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Leute, immer wenn ihr betet, verherrlicht ihr, wenn es dem Willen des Vaters entspricht, den Vater. Wir sollen beten, damit Gott zur Schau gestellt wird, wenn er handelt. Das gibt ihm die Ehre, deshalb ist Gebet ein sehr wichtiger Weg zur Verherrlichung Gottes und wiederum ein wesentlicher Aspekt unseres geistlichen Wachstums. Neuntens haben wir gelernt, dass wir Gott verherrlichen, indem wir sein Wort verkünden. Unser Vers dafür war aus 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Da ging es darum, das Wort Gottes ungehindert laufen zu lassen, damit Gott verherrlicht wird. Zehntens, zu guter Letzt, haben wir gelernt, dass wir Gott verherrlichen, indem wir andere Menschen zu ihm führen. Das überlappt so ein bisschen mit dem Fruchtbringen, weil Fruchtbringen kann auch bedeuten, dass wir Menschen zum Herrn führen. Aber ganz konkret, wir verherrlichen ihn, indem wir andere Menschen zu ihm führen. Das haben wir in 2. Korinther 4, Vers 15 betrachtet. Dort sagt die Bibel, dass Gott verherrlicht wird, wenn wir denjenigen, die Gott danken, eine weitere Stimme hinzufügen. Wenn wir jemanden für Christus gewinnen, so müsst ihr das sehen, verdoppeln wir das Potenzial, Gott zu verherrlichen. Weil dann danke ich ihm nicht allein, sondern sitzt jemand neben mir auf der Stuhlreihe, der mit mir dankt. Zum Abschluss dieser Serie möchte ich euch noch ein paar Punkte nennen, die das Ganze abrunden und auf den Punkt bringen, was diese umfassende Thematik des geistlichen Wachstums uns sagen sollte. Elftens, und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, wir verherrlichen Gott durch moralische Reinheit. Wir verherrlichen Gott durch moralische Reinheit. Und das ist eine absolut unverzichtbare Wahrheit. Wir können nicht geistlich wachsen, wenn unsere Lebensweise unrein ist. Und lasst uns dazu einmal 1. Korinther Kapitel 6 aufschlagen. 1. Korinther 6, wir wollen da ein wenig drin verweilen. 1. Korinther 6 und Vers 19 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Paulus sagt hier eigentlich Folgendes. Ihr müsst erkennen, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Hier wird uns geboten, Gott mit unserem Leib und unserer Seele zu verherrlichen. Wir sollen sowohl innerlich als auch äußerlich zur Ehre Gottes leben. Was Paulus hier genau im Sinn hat, ist der Aspekt der persönlichen Moral. Und um euch das zu zeigen, möchte ich euch bitten, zu Vers 12 zurückzugehen. 1. Korinther 6, Vers 12. Sehr wichtig. Heutzutage ist diese Thematik besonders wichtig, weil wir in einer so unmoralischen Gesellschaft leben. Selbst in der Gemeinde Jesu wird mittlerweile Sünde, besonders sexuelle Sünde, geduldet. Das war früher nicht so der Fall. Unsere heutige Gesellschaft scheint zu freizügig zu sein und Paulus hat in dieser Hinsicht einen sehr guten Rat für uns. Schaut euch Vers 12 an. Dort sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und dann fährt er fort und sagt, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und ihr könnt sicherlich nachvollziehen, wovon er hier redet. Unzucht ist das griechische Wort porneia, von dem wir auch Pornografie ableiten. Das Wort porneia bedeutet sexuelle Sünde. Es ist ein Wort, das jede erdenkliche Sünde, sexuelle Sünde mit einschließt. Paulus sagt, wir sollen uns nicht auf sexuelle Sünden einlassen. Und dann führt er drei Gründe dafür an, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Erstens fügt Unzucht Schaden zu. Unzucht fügt Schaden zu. Zweitens beherrscht sie. Drittens pervertiert sie. Aber achtet noch einmal auf Vers 12, den ich euch gerade vorgelesen habe. Hier sagt Paulus uns, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Mit anderen Worten sagt er, was christliche Freiheit angeht, dürfen wir gewisse Dinge zwar tun, aber wenn wir sie täten, würde sie uns Schaden zufügen. Und sie wären nicht gut für uns. Und er verwendet das Wort nützlich. Im Griechischen symphero, buchstäblich zusammenbringen oder zusammentragen, bedeutet das. Und von dieser buchstäblichen Bedeutung entwickelt es sich weiter zu von Nutzen sein. Und das ist es, was er hier sagt. Nun, es gibt Dinge, die in Ordnung sind, aber die nicht von Nutzen sind. Aristoteles benutzte dieses Wort zum Beispiel in Verbindung mit dem Lohn der Matrosen oder dem Beutegut von Soldaten. Er sprach über den Gewinn, den sie machen. Und das bedeutet es im Prinzip, profitieren von. Das englische Wort ist dabei sehr interessant. Und das heißt expedient. In der Mitte dieses Wortes steckt das Wort ped. Und das hat mit Füßen zu tun. Pedis kennen wir auch, oder? hat mit Füßen zu tun. Wenn man den englischen Begriff zusammensetzt, ergibt sich eine sehr interessante Bedeutung. Exped bedeutet freie Füße. Und das Konzept der freien Füße bedeutet in seiner Wurzel Folgendes. Es bedeutet, dass eure Füße frei von Verstrickungen sind. Mit anderen Worten, gibt es gewisse Dinge, die ich tun könnte, aber wenn ich sie täte, würden meine Füße nicht frei sein. Würde mich verstricken. Es gibt Dinge, die mir Schaden zufügen würden. Und das bedeutet also, dass in gewissem Sinne im Rahmen von Gottes Gnade zwar alles erlaubt ist, aber nicht alle Dinge hilfreich für uns sind. Manche Dinge führen zu Verstrickungen oder behindern uns. Ja, ich bin ein Christ. Ich bin auch auf ewig erlöst. Ich habe die Freiheit, viele Dinge zu tun. Es ist erstaunlich, was wir alles tun dürfen. Die christliche Freiheit ist ein wunderbares Thema. Ich habe die Freiheit, viele Dinge zu tun. Und Gott wird mich auch erlösen, weil er am Kreuz für meine Sünden gesühnt hat. Aber obwohl ich diese Freiheit besitze, gibt es einige Dinge, die ich nicht tue, weil meine Füße sich sonst darin verstricken. Sie fesseln mich und fügen mir Schaden zu. Und Unmoral gehört zur Liste dieser Dinge. Sie ist sogar verboten. Aber sie hilft nie, sie schadet nur. Sie schadet nur. Betrachtet einmal Vers 18, 1. Korinther 6, flieht die Unzucht. Warum? Weil man sonst, wie es am Ende des Verses ausgedrückt wird, an seinem eigenen Leib sündigt. Weil man an seinem eigenen Leib sündigt. Es wird euch Schaden hinzufügen. Flieht davor. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, weißt du, ich kann leben, wie es mir gefällt. Ich bin ja unter Gottes Gnade, ich bin frei zu tun, was immer ich will. Ich wurde erlöst, ich bin frei von der Macht des Gesetzes, weil Christus meine Strafe auf sich genommen hat. Ich bin frei von der Macht der Sünde, weil er den Preis dafür gezahlt hat. Ich bin frei vom ewigen Gericht, weil Jesus das Urteil Gottes in seinem eigenen Leib auf sich genommen hat. Ich bin frei. Aber Paulus sagt, ja, das stimmt. Aber du bist nicht frei, die Dinge zu tun, die dir Schaden zufügen werden. Wisst ihr, in den Sprüchen steht viel über den Schaden, den Unmoral anrichtet. Schlag mal Sprüche 5 auf oder 6, Kapitel 7, Kapitel 9. Da gibt es echt wirklich eine recht lange Liste von ganz praktischen Dingen, die verdeutlichen, dass Unzucht wirklich schädlich ist. 1. Korinther 10, Vers 8 heißt es, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und fielen an jedem Tag was? 23.000. Paulus spricht da von den Israeliten, die in der Wüste sündigten und sagt, hey Leute, begeht keine Unzucht, damit ihr euch nicht in der gleichen Situation wiederfindet wie Israel, als 23.000 von ihnen an einem einzigen Tag starben. Dann könnt ihr zum 2. Korintherbrief gehen, Kapitel 12 und Vers 21, und da spricht er nochmal dieselbe Sache der Unzucht an. Und wir werden jetzt uns nicht die Zeit nehmen, uns das anzuschauen, aber schaut euch das mal zu Hause an. 2. Korinther 12, 21. Leute, die Sünde hat immer verheerende Auswirkungen, aber besonders die Sünde der Unzucht. Und wenn wir uns Psalm 51 ansehen und über David lesen, der die Sünde der Unmoral mit Bathseba begangen hatte, dann erkennen wir die furchteinflößende und schreckliche Situation, die sich daraus ergab, in der ihr Mann Uriah getötet wurde und David mit fürchterlichen, wirklich schrecklichen Schuldgefühlen lebte. Psalm 51 heißt es, er wurde krank und schwach und einsam und traurig und war schuldgeplagt. David erlitt großen Schaden. Und auch in Hebräer 13 werden wir ermahnt. Dort heißt es, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und es gibt einige Dinge, die Gott entehren und uns Schaden zuführen. Und deshalb sollen wir sie meiden. Zweitens fügt die sexuelle Sünde uns nicht nur Schaden zu, sondern sie beherrscht uns auch. Sie beherrscht uns. Im zweiten Teil von Vers 12 heißt es, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und eine Sache, die diese spezifische Sünde bewirkt, wie übrigens alle anderen Sünden auch, ist, dass sie die Menschen versklavt. Sie versklavt den Menschen. Und es ist nicht selten, dass Menschen sich in Pornografie gefangen sehen. Warum? Weil sie einfach nicht vom Zwang ihrer Begierde sich befreien können. Und das ist eine Sache, die den Menschen wirklich schrecklich versklavt. Ihr wisst, die Industrie macht damit Riesengewinn. Und je mehr man nachgibt, umso mehr beherrscht sie einen. Versklavt ist übrigens wirklich eine sehr gute Übersetzung für das griechische Wort, das unter die Macht oder Herrschaft von etwas kommen bedeutet. Paulus sagt hier also, ich werde nichts tun, was mich versklavt. Und genau das tut sexuelle Sünde. Sie versklavt uns. Und sie wird zu einem schrecklichen Zwang. Wir sehen also, dass sexuelle Sünden schon von Anfang an gewaltige Auswirkungen auf uns hat. Sie fügt uns Schaden zu und sie beherrscht uns. Aber es gibt noch eine dritte Sache, sie pervertiert uns. Schaut mal Vers 13. Sexuelle Sünde pervertiert uns. Und ich möchte das folgendermaßen zeigen. Es gibt drei ausgeprägte Ziele und Zwecke für unseren Körper, die durch sexuelle Sünde pervertiert werden. Erstens ist unser Leib als Christen für den Herrn. Für den Herrn. Schaut mal Vers 13 und 14. Die Speisen sind für den Bauch, der Bauch für die Speisen, Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Also für den Herrn bestimmt. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Paulus sagt deutlich, worum es hier geht. Er sagt, der Leib ist für den Herrn. Leute, es muss uns klar sein, dass unser Leib, unser Körper für den Herrn ist. Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für unseren Retter. Aber unter den Leuten dort gab es eine Redewendung, über die er sich am Anfang von Vers 13 lustig macht. Sagt er, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Und das Griechische enthält übrigens an dieser Stelle keine Verben. Da finden wir also nur Speisen, Leib, Leib, Speisen. Okay? Und ihr fragt mich, was das bedeutet nun? Was auch immer sie sagen, ist ein Slogan. Speisen für den Leib, Leib für die Speisen. Das ist eine natürliche Funktion. Und es war ein kurzes Sprichwort, das sie auch für Sex verwenden konnten. Und das taten sie. Was sie eigentlich meinten, war, nun, freizügiger Sex ist genauso wie Essen. Wisst ihr, der Leib für die Speise und die Speise für den Leib, der Leib für freizügigen Sex und Sex für den Leib. Das ist doch was ganz Natürliches. Einfach eine Körperfunktion wie jede andere. Und heute sagen die Leute, ach, warum regst du dich nur so über die sexuelle Vielfalt auf? Schließlich sind wir alle geschlechtliche Wesen, weißt du? Das ist keine große Sache. Wir ziehen einfach los und drücken uns selbst aus. Wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir rennen, wir tun all diese Dinge. Warum sollten wir keinen freizügigen Sex haben? Das ist doch nur Biologie. Hugh Hefner, der Chefredakteur des Playboys, soll gesagt haben, ungehinderter Sex sei eine biologische Aktivität wie Essen und Trinken und es gebe keinen Grund, deshalb prüde zu sein. Hier ist ein Zitat. Sucht euch einfach ein Mädchen, das ebenso gesinnt ist und lasst euch einfach gehen. Und dieses Zitat kommt aus der Zeitschrift Eternity, wo Hefner zitiert wird. Doch Paulus sagt ein kleines Sprichwort. Speise für den Leib und der Leib für die Speise, das ist rein biologisch. Geht am Kern der Sache einfach vorbei, sagt er. Das geht vorbei. Gott wird zerstören, sowohl die Speise als auch euren Leib. Gott wird Sex und den Leib zerstören. Der Leib ist für Gott gedacht. Essen ist vorübergehend, Sex ist vorübergehend. Leute, das ist nicht der Grund dafür, dass Gott euch erlöst hat. Das ist nicht der Plan, den Gott für euren Leib hat. Wenn ihr Christen seid, hat Gott euren Leib nicht für diesen frei ungezügelten Sex bestimmt, sondern für die Auferstehung, für die Verherrlichung des Leibes. Warum würdet ihr diesen Leib, der für diesen wunderbaren Zweck, einen besonderen Bezweck bestimmt ist, mit diesen Dingen verunreinigen wollen. Und das ist das, was er hier eigentlich sagt. Der Leib gehört also zuallererst dem Herrn. Und zweitens ist er eins mit Christus. Okay, das ist das Zweite. Er ist eins mit Christus. Selbst hier und jetzt. Schaut einmal Vers 15. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Wisst ihr nicht, dass euer Leib hier und jetzt Teil des Leibes Christi ist? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Oh, das sei ferne. Nein, nein, niemals. Megenoitor, die stärkste Verneinung, die es im Griechischen gibt. Gott bewahre, nein. Das könnt ihr nicht tun. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wisst ihr, was hier geschieht? Ihr seid eins mit Christus. Und wenn ihr euch dann mit einer Hure einlasst, habt ihr Christus eins gemacht mit dieser Hure. Das ist es, was er hier sagt. So könnt ihr nicht handeln. Leute, wisst ihr, was er hier mit dem Begriff Hure meint? Dieser Begriff gilt für alle, die Sex außerhalb der Ehe haben. Auch für solche, die verlobt sind. Ihr prostituiert Gottes Zwecke für Sex. Das bedeutet es. Unsere Glieder sind also Glieder Christi. Unsere Leiber sind ein Teil seines Leibes. Und wir sind eins mit ihm. Und wir können ihn nicht in eine widerwärtige Beziehung mit hineinziehen, ohne seine Absichten für uns zu beeinträchtigen. Und deshalb sagt er in Vers 18, flieht die Unzucht. Und dann fügt er hinzu, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. In gewissem Sinne, so deutet Paulus hier an, schaden sexuelle Sünden den Menschen wie keine anderen, weil sie so intim sind und den Menschen auf der tiefsten menschlichen Ebene verstricken. Wahrscheinlich spricht hier Paulus auch auf die Vielzahl von Geschlechtskrankheiten an, die es auch zu der Zeit schon gab, genauso wie heute, und sich aus diesem unmoralischen Lebensstil einfach ergaben. Er sagt, ihr dürft diese Sünde nicht begehen, denn ihr seid eins mit Christus. Ihr dürft diese Sünde nicht begehen, weil Gott euren Leib für einen anderen Zweck vorgesehen hat. Drittens sagt er, ihr dürft das nicht tun, weil euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Vers 19 nochmal. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seht also, der Heilige Geist wohnt in uns, weil wir eins mit Christus sind. Es gibt eine organische Einheit. Weil Gott die Verherrlichung unseres Leibes geplant hat, sollen wir uns reinhalten. Und deshalb haben wir einfach nicht das Recht, diese Dinge zu tun. Wir gehören uns nicht mal. Vers 20 lesen wir darum, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. Also innerlich und äußerlich. Und das ist der Schlüssel für unser Studio. Innerlich und äußerlich begeht diese Sünden nicht und hegt auch nicht den Gedanken daran, diese Dinge zu tun. Du kannst sagen, ach, ich habe das nie gemacht. Aber du hast, bei dir kreist es ständig im Kopf herum. Äußerlich und innerlich. Tut vielmehr den Willen Gottes. Das verherrlicht Gott. Wisst ihr, ich treffe immer wieder Leute, die in einer unmoralischen Beziehung leben und die es dann auch noch wagen zu sagen, nun, der Herr hat uns zusammengeführt. Boah. Leute, ich habe gerade so einen Fall vor Augen, ein ganz konkreter Fall. Der Mann ist sogar dabei, nicht nur hat er seine Frau verlassen und eine andere Frau genommen, sondern er ist auch dabei, andere im Wort Gottes zu unterweisen und hält Bibelstunden ab. Manchmal treffe ich junge Paare, die vorehelichen Sex haben und sie denken, ihre Beziehung sei vom Herrn gesegnet. Leute, das stimmt nicht. Es gibt sogar Leute innerhalb einer Ehe, die vielleicht mit anderen Ungläubigen verheiratet sind und die dann einen Christen gefunden haben und mit diesem eine Affäre haben und sie behaupten, der Herr würde das gutheißen. Leute, hört mir gut zu. Das stimmt definitiv nicht. Das ist eine große Lüge. So verherrlicht ihr Gott garantiert nicht. Ich sage euch auch, wenn ihr oder irgendjemand anders in einem unmoralischen Zustand lebt, dann ist es unmöglich, Gott zu verherrlichen. Dann sind sogar eure Gebete dem Herrn ein Gräuel. Ein richtiges Gräuel. Deshalb ist es dann auch unmöglich, geistlich zu wachsen. Wir wachsen in Reinheit, nicht in Unreinheit. Wenn wir Gott also mit unserem Leib verherrlichen, ihr Lieben, dann wachsen wir in seiner Gnade. Worum geht es also bei diesem 11. Punkt? Es geht darum, geistliches Wachstum beinhaltet die Verherrlichung Gottes durch Reinheit in unserem Leben. Das ist der Punkt. Aber ich möchte euch noch einen 12. Punkt nennen und dann noch einen letzten, ganz am Ende. Punkt 12. Wir verherrlichen Gott durch Einigkeit. Oh, das ist so wichtig. Wir verherrlichen Gott durch Einigkeit und wachsen dadurch. Und zwar ist es so, dass wir schneller wachsen, wenn wir nicht alleine wachsen müssen. Wenn wir stimuliert werden, wie es im Hebräerbrief heißt, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Deshalb hatte der Herr so eine gute Idee, die Gemeinde ins Leben zu rufen. Im Leib Christi haben wir geistliche Gaben, um einander zu dienen, um Wachstum zu stimulieren. Ich möchte euch das einmal anhand vom Römerbrief zeigen, Römer Kapitel 15. Gott wird verherrlicht durch die Einigkeit der Heiligen. 15 Vers 5 heißt es, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß. Mit anderen Worten, sollt ihr euch untereinander vertragen. Ihr sollt einander gleichgesinnt sein, dieselbe Gesinnung im Leib Jesu Christi haben. Ihr sollt gleichgesinnt sein. Und das spricht von einer wunderbaren Einigkeit. In Vers 6 heißt es damit, und hier finden wir wieder einen dieser Finalsätze, dieser Zweck anzeigt, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Seht ihr, Gott wird durch Einigkeit in der Gemeinde gelobt, verherrlicht. Durch Einigkeit unter den Gläubigen. Das ist so wichtig. Gott erwartet nicht, dass wir auf dem Pfad der geistlichen Reife alle Probleme alleine bewältigen. Er erwartet vielmehr, dass wir auf diesem Pfad in der Gesellschaft anderer Geschwister entlangschreiten. Deshalb heißt es in Vers 7, darum nehmt einander an. Schließt niemanden aus. Bildet keine Klicken. Haltet niemanden fern. Haltet niemanden auf Distanz, sondern nehmt einander an, weil auch Christus uns angenommen hat. Sind wir besser als der Herr? Haben wir einen höheren Maßstab für unsere Geschwister als er? Warum sollen wir das tun? Gucken wir, was da steht. Nehmt einander an zur Ehre Gottes. Da steht zur Ehre Gottes. Wir sollen interagieren. Niemand wächst in einem Vakuum. Wir brauchen einander dringend. Und wir brauchen die Gemeinde, denn wir wachsen durch die Einigkeit mit den Geschwistern. Und wisst ihr warum? Hier ist eine Illustration aus meinem Leben. Ich habe bei mir festgestellt, dass es für mich umso leichter ist, ein gerechtes Leben zu führen, je näher ich dem Kreis meiner gläubigen Geschwister bin. Das ist so. Wenn ich nicht hierher kommen wollte, dann wolltet ihr den Borchmann gar nicht kennenlernen. Und ihr kennt den Grund, oder? Weil dieser Kreis mich zur Rechenschaft zieht. Ist es nicht so? Ich kann mich hier nicht benehmen, wie ich will. Wollen wir mal sehen, wie schnell Geschwister an meine Seite kommen und mich ermahnen. Wenn ich einen Kreis gottesfürchtiger Freunde habe, die ich liebe, die mir nahestehen, dann ziehen die mich zur Rechenschaft. Dann behalten sie mein Leben im Auge. Und wenn irgendetwas nicht stimmt, dann weisen sie mich darauf hin. Das ist wunderbar. Das holt mich dann wieder auf den richtigen Weg zurück. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir eine Familie gegeben hat, selbst wenn ich nicht in der Gemeinde bin. Und ich sag dir, meine Familie passt auf. Wenn Borchmann sich daneben benimmt, dann sind da noch ein paar Leute, die, Papa, so solltest du eigentlich nicht sein. Das ist sehr hilfreich. Und wenn ich das nicht habe, komme ich einfach vom Weg ab. Und das ist sehr leicht für einen Menschen, der sich sagt, weißt du, ich werde mein geistiges Leben so gut wie möglich irgendwie alleine führen. Oh, ich brauche keine Gemeinde. Warum soll ich denn eine Gemeinde haben? Ich brauche gar keine engen Freunde. Ich werde einfach auch nicht viel sagen. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Ich teile mich einfach nicht mit. Leute, das wird sehr schwierig werden, weil es in diesem Fall keine Rechenschaftspflicht gibt. Keine wirkliche Hilfe, auf dem Weg zu bleiben. Leute, wir brauchen diese Motivation. Schlagt das nochmal nach, wenn ihr Zeit habt, heute Nachmittag oder so, aus Hebräer 10, 24 und 25. Wir brauchen das, um uns in die richtigen geistlichen Bahnen und Verhaltensweisen zu lenken. Und deshalb wird Gott verherrlicht, wenn es echte, ich betone echte, liebevolle Einigkeit gibt. Wenn wir uns gegenseitig stützen, einander lieben, einander dienen, einander festhalten, einander ermahnen und diese Ermahnung auch annehmen. Wenn wir dadurch unsere Gleichgesinnung zum Ausdruck bringen, wird Gott geehrt. Wisst ihr, als Paulus an die Korinther schrieb, wies er sie gleich am Anfang seines ersten Schreibens auf dieses Problem in ihrer Mitte hin. Ihr kennt den Vers dort in Kapitel 1, Vers 10, wo er sagt, ich ermahne euch, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Und dann fährt er fort und fordert sie auf, alle Streitigkeit und Spaltung und Klicken und all dieses abzulegen und sich zusammenzufinden, weil wir alle einander brauchen. In Sprüchen, fällt mir gerade so ein, in Sprüchen Kapitel 18, ja, da heißt es, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Wenn ich mich zurückziehe und sage, oh, ich komme nicht da zurecht, ich ziehe mich einfach zurück, das trifft auf dich zu dann. Du wehrst dich gegen das, was heilsam ist. Und Vers 2, einem Toren ist es nicht, ums Lernen zu tun, sondern darum zu enthüllen, was er weiß. Es gibt Leute, die sagen vielleicht nur, ich komme nur, wenn ich was sagen darf. Wenn mich keiner hören will, dann komme ich auch nicht. Also deshalb sage ich, wir wachsen schneller, wenn wir unser Leben unseren Geschwistern im Glauben widmen. Ich bin so dankbar für euch. Wachst in der Gemeinschaft, nicht allein, nicht in der Isolierung. Und das ist die Kraft und der Antrieb, den wir alle brauchen. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Ihr könnt das 12a nennen oder 13, können wir uns drüber streiten. Ich sage mal, der 13. Punkt geht einmal zu Ende von 1. Petrus Kapitel 4. Sehr eng verbunden mit dem Punkt 12. 1. Petrus 4. Und das weist auf einen Weg hin, Gott zu verherrlichen, der sehr eng mit diesem Konzept der Einigkeit verknüpft ist. Und er ist folgendes: Wir verherrlichen Gott durch die Nutzung unserer Gnadengaben. Wir verherrlichen Gott durch die Nutzung unserer Gnadengaben. 1. Petrus 4, 10 heißt es, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Leute, jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Und das ist die individuelle Gnadengabe, die der Geist Gottes euch gegeben hat. Und ich sehe das so, das ist eine Kombination von Gaben, die zu der einzigartigen Gnadengabe verschmolzen wird, wie ihr sie jetzt habt. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Christen sich unterscheiden. Wir sind in gewisser Weise wie geistliche Schneeflocken. Niemand von uns ist wie ein anderer Mensch. Und ich sehe es so, dass der Herr die Kategorie der Gnadengaben nimmt, wie sie in Römer 12 und 1. Petrus 4 und auch in 1. Korinther 12 sind. Und aus diesen Kategorien von Gnadengaben erstellt der Herr eine Kombination, die diese einzigartige Gnadengabe eines individuellen Gläubigen ausmacht. Und in dieser einzigartigen Manifestation und dem einzigartigen Ort des Dienstes ist diese besondere Gnadengabe etwas ganz Besonderes. Und wenn wir diese Gnadengabe im Leib Christi ausüben, Leute, dann ist unser Dienst einzigartig und wird von niemandem sonst so erbracht. Und deshalb ist jeder Christ von großer Bedeutung. Und aus diesem Grund sagt er, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Leute, wenn Gott so gnädig war, euch eine Gnadengabe zu geben, Leute, dann nutzt diese bitte auch. Ich weiß, dann kommt wieder die Frage, was ist denn meine Gnadengabe und so weiter. Das ist mal ein anderes Thema, wir können da mal drüber reden. Tu einfach das, was an dich herangetreten wird. Und du wirst herausfinden, was du kannst und was du nicht kannst. Und andere werden dir das sagen. Hör darauf. Und vor allen Dingen hör auf geistliche Leute. Ja, sag nicht, jemand hat zu mir gesagt, ich bin ein wahnsinnig guter Redner und derjenige ist gerade einen Tag in der Gemeinde und kommt gerade von der Straße. Oh, du hast mich wirklich inspiriert. Du bist ein begabter Prediger. Geh zu den Leuten, die geistlich sind, die dir sagen können, was deine Gnadengabe ist. Das kann man nur erkennen, wenn man unterwegs ist. Und dann lesen wir in Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Reicht nicht einfach menschliche Weisheit weiter, wenn ihr die Gabe des Redens habt. Und tut nicht einfach im Fleisch Dinge im Fleisch, wenn ihr die Gabe des Dienstes habt. Leute, wenn ihr in der Küche steht, dann bitte tut das nicht aus dem Fleisch heraus, mit einem langen Gesicht, sondern tut das einfach für den Herrn. Tut das nicht, damit ihr gelobt und gepriesen werdet, sondern tut das zur Ehre Gottes. Warum? Warum sollten wir die Aussprüche Gottes reden? Warum sollten wir in der Kraft dienen, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus? Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit anderen Worten, sollt ihr eure Gabe nicht zu eurer eigenen Ehre einsetzen. Ich predige nur, wenn ihr mir zuhört. Wenn mich jemand kritisiert, bin ich beleidigt. Wisst ihr was? Ich danke dem Herrn, dass ich da angekommen bin, dass ich mich nicht persönlich angegriffen fühle, wenn irgendjemand was sagt. Wenn das mein Mitpastor, mein Mitältester sagt, dann denke ich, du musst nachdenken, was du gesagt hast. Aber wisst ihr was? Ich tue das nicht zur Ehre eines Menschen, sondern zur Ehre Gottes, oder? Das ist entscheidend. Und genauso tun wir unseren Dienst zur Ehre Gottes. Egal, wo wir sind. Wir warten nicht, dass uns endlich mal einer sagt, oh, das hast du aber gut gemacht, du bist so toll. Nein, wir haben einen guten Gott. Das heißt nicht, dass wir einander nicht Dank aussprechen dürfen, das dürfen wir auch. Aber wartet nicht darauf. Tut es zur Ehre Gottes. Eine Art und Weise, Gott zu verherrlichen, ist also durch die Nutzung unserer Gnadengaben. Und wenn wir diese Gaben nutzen und einander dienen, führt das zur Einigkeit im Leib und diese Einigkeit des gegenseitigen Dienstes werden wir zu geistlichem Wachstum stimuliert. Bringen damit also quasi unseren ganzen Gedankengang auf den Punkt. Wir haben uns die ganze Zeit mit einzelnen Elementen befasst. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir geistlich wachsen, indem wir Jesus als Herrn bekennen. Ihr wächst geistlich, indem ihr euer Leben auf dieses Ziel ausrichtet. Ihr wächst durch Vertrauen, indem ihr Früchte bringt, durch Lobpreis, durch Gebet, durch Zeugnis ablegen, die Verkündigung des Wortes, durch moralische Einheit, durch all diese Dinge. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass ihr nicht alleine wächst. Und ihr braucht ein Umfeld der Rechenschaftspflicht und des gegenseitigen Dienstes, um die Art von Wachstum herbeizuführen, die der Geist Gottes in eurem Leben sehen will. Die Bibel sagt uns also, dass wir wachsen sollen. Und damit beginnt alles. Es beginnt mit einem Gebot. 2. Petrus 3, 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist ein Gebot. Und entweder akzeptieren wir das oder wir lehnen das ab. Wenn wir es akzeptieren und sagen, ja Herr, ich will wachsen. Ich will nicht gebremst werden. Ich will reifen, ich will deinen Segen in seiner ganzen Fülle erfahren. Ich will dich verstehen wie jemand, der reif ist und so viel verstehen, wie es mit mir, mit meinem eingeschränkten Verstand irgendwie möglich ist. Herr, ich will nützlich sein, wie ich es nur sein kann. Ich will deine Macht im größtmöglichen Maße erleben. Ich bin mit den Tälern nicht zufrieden. Ich will auf dem Gipfel sein. Wenn wir das sagen, dann fragen wir, wie komme ich dahin? Und die Bibel kommt zu uns und sagt, lebe dein Leben zu meiner Ehre. Und sie gibt uns einen Weg vor, den wir ganz einfach folgen können. Wir brauchen nicht mal kreativ sein. Gott sagt hier, so ist es. Und wenn wir diesem Weg folgen und von anderen Gläubigen ermutigt werden, werden wir zu einem Punkt wahrer geistlicher Reife gelangen. Und das ist, was Gott in unserem Leben erreichen will. Und ich möchte diese Serie mit folgenden Gedanken abschließen. Wenn wir zur Ehre Gottes leben, welche Begleiterscheinungen, welche Folgen, welcher Effekt stellt sich dann durch uns ein? Nun, lasst uns dafür einmal Davids Worte ansehen. Im Psalm 16, ich glaube, das haben wir ganz am Anfang schon angesprochen, Psalm 16, Vers 8 und 9, da ist es, ich habe Jahwe, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Mit anderen Worten sagte David, ich lebe zur Ehre Gottes, ich habe ihn immer im Blickfeld. Er sagte, darum freut sich mein Herz. Und was ist die Folge eines Lebens zur Ehre Gottes? Was ist die Folge geistlicher Reife? Das kann man sehr gut erkennen. In eurem eigenen Leben. Wenn ihr reif seid, dann habt ihr Freude. Es ist Freude. Darum freut sich mein Herz, heißt es dort. Und das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Und da stimmt es mit dem Westminster-Katechismus überein, wo es heißt, und da ist zunächst einmal diese Lehrfrage am Anfang, da heißt es, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Die Antwort lautet, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in aller Ewigkeit. Und laut Epheser 2, Vers 6, will Gott seine Güte über uns in aller Ewigkeit ausgießen. Gott will uns große Freude schenken. Ich glaube, diese Freude ist ein Nebenprodukt eines Lebens, das sich geistlich weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass ihr jemals Freude erfahren werdet, wenn ihr nicht wächst. Denn es ist im Wachstum, dass Gott uns diese Freude gibt. Und damit einher geht ein enormes Gefühl der Zufriedenheit. Einfach eine Gelassenheit und Zufriedenheit. Und in diesem Vers, der hier hinter mir ist, an dieser Glaswand, findet sich die Zusammenfassung von allem. Epheser 3, 21. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Ja, alle von uns, die gläubig sind, bilden die Gemeinde Jesu Christi. Und hier ist die Summe. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Seht ihr, Gott will verherrlicht werden. Wo? In der Gemeinde. Und das ist unser Auftrag. Gott will, dass wir zu seiner Ehre leben, als seine Gemeinde. Und wenn wir das befolgen, Leute, dann erfüllt sich unser Leben mit Freude. Und wir können sogar im Gefängnis sitzen und wir können uns in schrecklichen Umständen befinden. Wir können sogar ohne Arbeit sein. Wir können sogar krank sein. Wir können gerade ein Baby verloren haben. Uns kann keiner die Freude rauben. So wie Paulus, der inmitten schrecklicher Umstände aus dem Gefängnis, Sam hat uns das ausgelegt, und Philipperbrief sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Leute, das ist die Gabe Gottes für einen wachsenden Christen. Und was steht am Ende all dessen? Mit den Worten des Apostel Johannes in 1. Johannes wird das Ende, die Summe, das Ziel so beschrieben. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Leute, das höchste Ziel geistlichen Wachstums ist ihn zu sehen, eines Tages. Und das wird eine riesige Freude sein. Eines Tages, wenn wir Jesus sehen, werden wir so sein wie er. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann streben wir dennoch danach. Johannes sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Wenn ihr festgestellt habt, dass ihr nicht da seid, wo ihr sein solltet, dann kehrt um. Geht auf diesen Weg. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr eines Tages wie Jesus Christus sein werdet, sollte euch das veranlassen, euer Leben hier und jetzt in die richtigen Bahn zu lenken und zu seiner Ehre zu leben. Lass uns beten.